Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Es war ein beispielloser Vorgang. 1130 der bedeutendsten und wertvollsten Kunstwerke Afrikas, die Benin-Bronzen, wechselten nach mehr als einem Jahrhundert im vergangenen Jahr den Besitzer. 20 von ihnen wurden von Außenministerin Baerbock und Kulturstaatsministerin Roth in Nigeria persönlich übergeben. Die übrigen wurden dem Land übereignet und bleiben vorläufig in Deutschland als Leihgaben. Nun knirscht es auf nigerianischer Seite. Der scheidende Präsident des Landes hat dem Ober von Benin, dem Nachfahren des Königs, sämtliche von Europa restituierten und demnächst noch zu restituierenden Bronzen übereignet. Damit ist die mühsam gezimmerte Konstruktion, nach der die Bronzen von der nigerianischen Museums- und Denkmalbehörde verwaltet werden sollen, obsolet, so Jörg Henschel in der Süddeutschen Zeitung. Niemand kann jetzt sagen, ob die Benin-Bronzen wie erhofft der afrikanischen Bevölkerung zugänglich sein werden oder ob sie in den Privatgemächern und Schatullen der Königsnachfahren verschwinden werden. Die Süddeutsche bleibt dennoch gelassen. Es hat Jahrzehnte gedauert, bis sich die europäischen Länder durchrangen, erste Stücke ihrer aus Afrika geraubten Sammlungen zurückzugeben. Nun steht der unvermeidliche zweite Schritt an. Sie müssen sich damit abfinden, die Regie über die weitere Existenz dieser Gegenstände abzugeben. Ob es uns gefällt oder wehtut, was die Afrikaner mit diesen Objekten tun, entscheiden sie selbst. Uns gehören sie nicht. Die Neue Zürcher Zeitung sieht das anders. Nigeria habe Deutschland düpiert und die Benin-Bronzen würden zum Spielball der Politik. Roman Bucheli sieht die weitreichenden Restitutionen zudem verknüpft mit starken wirtschaftlichen Interessen, die Deutschland in Nigeria habe. Auch deshalb habe man die bedingungslose Übertragung der Eigentumsrechte an Nigeria in Kauf genommen. Und weiter? In den Verträgen ist nur sehr unverbindlich von wissenschaftlicher Kooperation und von Wanderausstellungen die Rede. Das dürfte nun hinfällig sein, meint die Neue Zürcher Zeitung. Themenwechsel und zu etwas Freundlicherem. Kennen Sie The Magic Mountain? Heißt auch Der Zauberberg und ist von Thomas Mann. Die Welt hat getestet, wie es ist, einen deutschen Klassiker in der englischen Everyman's Library zu lesen, die auch Kafkas The Castle oder seine Collected Stories bereithält. Aber zurück zum Zauberberg. Wer den Roman mehrfach auf Deutsch gelesen hat, verspricht sich von der Übersetzung ein Erlebnis, das einem Gespräch mit einem Menschen, der Thomas Mann genauso kennt und liebt, ähnelt und wird reich belohnt. Und wenn früh neuhochdeutsche Bibelübersetzungen ins Renaissance-Englisch mutieren, aber das ist bestimmt doch eher was für Spezies. Menachem Pressler wollte am liebsten für alle spielen. In den größten Konzerthäusern war der Pianist zu Hause, aber ebenso selbstverständlich in kleinen und kleinsten Sälen. Hauptsache, er konnte Musik und seine Freude daran verbreiten. Nun ist der große, nur 1,50 kleine, feine, stets heitere Pianist gestorben. 55 Jahre war Menachem Pressler Herz und Seele des Bosin-Klaviertrios. Danach startete er mit über 80 noch eine Solokarriere und debütierte mit 90 Jahren noch bei den Berliner Philharmonikern. Pressler war mit einer unglaublichen Heiterkeit, einer nie ermüdenden geistigen und körperlichen Frische gesegnet. So sieht es nicht nur Jan Brachmann in der Frankfurter Allgemeinen. Pressler musste vor den Nazis fliehen und entkam nur knapp. Aber sein Leben und seine Kunst waren ganz dem Licht und der Versöhnung zugewandt. Die Welt zitiert den Jahrhundertpianisten so: Mein liebendes Herz ist jung, es weiß ja nicht, dass es seit über 90 Jahren schlägt. Die 100 hat sein Herz jetzt knapp verpasst. Mit 99 ist der Pianist gestorben. Danke dafür, dass es Menachem Pressler gab. Und im Himmel spielt er jetzt ganz wundervoll Klavier.